Radio Prag, Nachrichten.
Der Sohn von Premier Babiš wirft seinem Vater eine Entführung vor. Der Staat will den Personalstand im öffentlichen Sektor reduzieren. 12 Personen wurden am Dienstag in Prag für die Zivilcourage ausgezeichnet. Dem tschechischen Premier Andrej Babiš droht ein Misstrauensvotum im Parlament. Insgesamt 92 Abgeordnete der Oppositionsparteien haben einen entsprechenden Entwurf am Dienstag unterstützt. Dieser hängt mit den jüngsten Enthüllungen zum Betrugsfall Storchnes zusammen. Ein Sohn des Politikers wirft seinem Vater eine Entführung in diesem Zusammenhang vor. Der Sohn ist in eine politische Affäre von Babiš verwickelt. Die Polizei ermittelt gegen den Premier, weil er vor Jahren das Wellnessresort Storchnest auf Familienangehörige überschrieben haben soll, um zu verschleiern, dass es in Wahrheit seinem Großkonzern Agrofert gehörte. Das Ressort soll sich damit Zugriff auf knapp 2 Millionen Euro an Subventionen für kleine und mittelständische Unternehmen verschafft haben. Laut dem Nachrichtenportal Seznam Zprávy soll der älteste Sohn von Premier Andrej Babiš wegen dem Betrugsfall Storchnest auf der Krim festgehalten worden sein. Seznam Zprávy veröffentlichte am Dienstag ein Interview mit Andrej Babiš Junior. Demnach soll Babiš Sohn von einem Mitarbeiter seines Vaters vor die Wahl gestellt worden sein, entweder in eine Psychiatrie eingewiesen zu werden oder zu verschwinden, worauf er auf die Krim gebracht worden sein soll. So sollte er im Falle Storchnest aus dem Blickfeld tschechischer Ermittler verschwinden. Babiš selbst wies die Anschuldigungen in einer Stellungnahme zurück. Sein Sohn sei psychisch krank und brauche fortwährende Betreuung, so der Premier. Tschechien habe er aus freien Stücken verlassen. Der Staat plant eine Senkung des Personalstands im öffentlichen Dienst. Demzufolge soll die Zahl der Arbeitsplätze ab Januar 2019 um etwa 770 gekürzt werden. Dies ergibt sich aus dem Entwurf des Innenministeriums, mit dem sich die Regierung am Mittwoch befassen wird. Der Staat will insgesamt 34,34 Milliarden Kronen für Beamtengehälter ausgeben. Das sind etwa 1,4 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Das Institut für das Studium totalitärer Regime in Prag hat 12 Personen für ihre Zivilcourage ausgezeichnet. Die Preise wurden am Montag vergeben. Unter anderem wurden die tschechoslowakische Dissidentin Danja Horáková, der russische Journalist Alexander Podrjabinek oder Bernard Papánek für seinen Kampf gegen die Nazi-Besatzung ausgezeichnet. Insgesamt 5,3 Millionen Touristen haben im vergangenen Jahr die Burgen und Schlösser Tschechiens besucht, die von dem staatlichen Denkmalschutzamt verwaltet werden. Das Amt gab dies auf einer Pressekonferenz anlässlich der Beendung der Touristensaison am Dienstag bekannt. Ein weiterer Anstieg der Touristenzahlen sei nicht möglich, weil die meistbesuchten Denkmäler überlastet seien, wie die Direktorin des Denkmalschutzamtes Nadja Goričková mitteilte. Das Christkind aus Engelskirchen in Deutschland beantwortet die Weihnachtspost dieses Jahr erstmals auch auf Tschechisch, Russisch und Weißrussisch. Aus diesen Ländern kämen in letzter Zeit viele Zusendungen, sagte Postsprecherin Britta Töllner. Das wären dann insgesamt 10 Sprachen plus individuelle Antworten in Blindenschrift, so Töllner, die Christkind-Filiale in dem nordrhein-westfälischen Ort öffnet am Dienstag. Zum Schluss das Wetter. Am Dienstag ist es überwiegend bewölkt in Tschechien. Örtlich ist mit Regen zu rechnen. Im äußersten Osten kommt vereinzelt die Sonne zum Vorschein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 11 bis 14 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Witame vás und herzlich willkommen. Ich darf Sie zu einer neuen Sendung von Radio Prag begrüßen, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks auf Deutsch. Am Mikrofon ist für Sie Strachinja Bucan. Manfred Weber ist Spitzenkandidat für die EVP bei den Europawahlen im kommenden Jahr. In einem Exklusivinterview für den tschechischen Rundfunk hat der CSU-Politiker seine Vision für Europa vorgestellt. Dieses Gespräch hören Sie in gut 10 Minuten in unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Davor gibt es folgende Themen in unserem Tagesecho: Dissidenten, Journalisten und Kämpfer für die Freiheit. Das Institut zum Studium totalitärer Regime hat wieder seine Auszeichnungen verliehen. In unserem ersten Beitrag verraten wir Ihnen, wer genau geehrt wurde. Danach nehmen wir Sie mit in den Böhmerwald. Dort haben Wissenschaftler nämlich eine interessante Beobachtung gemacht. Worum es geht, dazu mehr in unserem zweiten Kurzbericht. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Das Institut zum Studium totalitärer Regime hat ein weiteres Mal seine Preise an Personen vergeben, die in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts Widerstand geleistet haben. Am Montag wurden im Senatsgebäude in Prag 12 Personen geehrt. Lothar Martin stellt Ihnen einige von den Preisträgern vor.
Eine Gedenkmedaille hat am Montagabend unter anderem die Journalistin und Unterzeichnerin der Charta 77, Danja Horakova, entgegengenommen. Als Dissidentin war sie weniger bekannt. In den 1970er Jahren aber hat sie zusammen mit Václav Havel den Selbstverlag Editze Expeditze geführt. Dieser hat seinerzeit verbotene Literatur herausgebracht und vertrieben. Das war im kommunistischen Regime ein ziemlich kühnes Unterfangen, schildert Horakova.
Es war nicht leicht und für diejenigen, die die Zeit nicht erlebt haben, ist es kaum vorstellbar. Bei ihren Durchsuchungen haben die Kommunisten beispielsweise unsere Schreibmaschinen beschlagnahmt. Deshalb suchten und fanden wir Hausfrauen, die verbotene Literatur handschriftlich abgeschrieben haben. Das war nicht einfach, aber es hat sich gelohnt.
Nach ihrem Beitritt zur Bürgerrechtsbewegung Charta 77 wurde Danja Horakova fristlos gekündigt. Danach war sie mit einem Arbeitsverbot belegt und schließlich 1979 zur Ausreise gezwungen. Seitdem lebt sie in Deutschland. Ihre Wohnorte waren München und Berlin. Seit 1993 ist es Hamburg. In der Hansestadt war die Parteilose sogar 3 Jahre lang Kultursenatorin. Über die Auszeichnung in Prag hat sich Horakova gefreut, auch wenn sie dabei bescheiden bleibt.
Leute wie mich nennt man heute Helden. Aber von denjenigen, die wirklich tapfer waren, kennt man die Namen nicht. Und das ist schade.
Zu den Tapferen gehören mit Sicherheit die 3 ehemaligen Studenten aus Bulgarien, die 1968 in ihrem Land gegen die Okkupation der Tschechoslowakei durch die Armeen des Warschauer Pakts protestierten. Sie verteilten Flugblätter, wurden von der Universität geworfen und mussten sogar ins Gefängnis. Für ihren Mut wurden Alexander Dimitrov, Eduard Genow und Valentin Radev nun in Prag ausgezeichnet. Für den Direktor des Totalitarismus-Instituts, Zdeněk Hastra, ist das Trio dabei kein Einzelfall.
Unser Institut greift schon seit längerer Zeit solche Geschichten auf. Das ist also nicht nur dieser bulgarische Fall. Wir haben uns zuletzt auch mit Protesten in Polen, der Ukraine oder Weißrussland befasst. Für Historiker waren diese Geschichten also nicht gänzlich unbekannt, für die breitere Öffentlichkeit aber schon.
Des Weiteren geehrt wurde der 98-jährige Kriegsveteran Bernhard Papanek, der im Zweiten Weltkrieg in Tobruk und Dunkirk gegen Deutschland gekämpft hat. Ebenso wurde die 93-jährige Helena Steplova ausgezeichnet. Sie half im Zweiten Weltkrieg den Partisanen und wurde deswegen ins KZ Ravensbrück gesperrt. Aus gesundheitlichen Gründen kamen beide nicht nach Prag. Die Auszeichnung wird Ihnen Institutsdirektor Hastra persönlich zu Hause überreichen. Ein weiterer Preisträger ist Zdeněk Procházka. Er befasst sich seit Jahren mit verschwundenen Ortschaften im einstigen Sudetenland und hat dazu schon mindestens 50 Texte veröffentlicht. Für seine ungewöhnliche Tätigkeit wurde er entsprechend geehrt. Mit dem Preis für einen außerordentlichen Beitrag zur Reflexion der neuzeitlichen Geschichte.
Soweit der Beitrag von Lothar Martin. Gut 10 Jahre lang wird im Nationalpark Böhmerwald schon beobachtet, wie sich der Wald erneuert. Das Projekt geht nun langsam zu Ende und die Ergebnisse haben auch die Fachleute überrascht. Denn der Wald weiß sich wohl selbst am besten zu helfen. Mehr von Till Janzer.
Ein Beispiel ist der Plöckensteinsee im südlichen Böhmerwald. Nach dem Orkan Kirill im Jahr 2007 kam der Borkenkäfer. Der Schädling fraß sich durch den Baumbestand um den See. Letztlich ragten fast nur noch abgestorbene Bäume empor. 10 Jahre später ist es dort wieder grün. Dabei wurde an diesem Ort, wie auch an vielen weiteren, nicht von Menschenhand eingegriffen. Pavel Hubeny leitet den Nationalpark. Man habe jetzt die Beweise. Mittlerweile wisse man, dass es fast besser sei, den Wald sich selbst zu überlassen, als ihm irgendwie zu helfen, so Hubeny. Das belegen auch konkrete Zahlen. Dazu muss man den Lackensee besuchen. Er liegt auf knapp 1100 Meter Höhe zwischen Železná Ruda und Prašile. Die Nationalparkverwaltung hat dort 22.000 Baumsetzlinge gepflanzt. Der tatsächliche Bestand sind aber nun 140.000 neue Bäume. Rechnet man die Setzlinge ab, die nicht überlebt haben, dann dürften mehr als 80% des Bewuchses von selbst entstanden sein. Vor allem das Totholz hilft dabei, dass sich neues Grün entwickeln kann. Es schützt die kleinen Pflanzen vor Wind und Wetter. Zudem siedeln dort weiter viele Arten von Pilzen und Insekten. Und irgendwann steht wieder neuer Wald, wie Tomáš Svoboda sagt. Er führt die Besucher durch den Nationalpark. In 5 bis 10 Jahren würden die Baumstümpfe verschwunden sein, denn die neuen kleinen Bäume verdeckten diese Relikte dann, so Svoboda. Diese Erneuerung des Waldes finden auch die Besucher spannend, so etwa dieser Mann. Er sei zum wiederholten Mal bei einem solchen Gang in der Wildnis dabei. Es bestärke ihn in der Ansicht, dass sich die Natur selbst helfen könne. Im Übrigen ist es die vielgescholtene Fichte, die sich im Neuwald festsetzt. Sie macht fast 80% auch dieses Bewuchses aus. Erst dahinter kommen Buche, Tanne oder etwa Eberesche. Im Fall des Plöckensteinsees konnten die Ranger vom Nationalpark noch ein weiteres interessantes Phänomen beobachten. Denn die toten Bäume halfen, das Wasser zu reinigen. Durch den sauren Regen war der pH-Wert auf 4,5 gesunken. Fische und Amphibien starben. Nach der Borkenkäferkatastrophe wurde aber Phosphor aus dem Boden gespült. Und der pH-Wert des Sees stieg wieder auf 6, wie in den 1960er und 1970er Jahren.
Kilian Zerwa das mit seinem Bericht. Sie sind auch weiterhin bei Radio Prag, dem Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks, auf Deutsch. Am vergangenen Wochenende stand fest, der Bayer Manfred Weber wird das Gesicht der konservativen EVP bei den Europawahlen im Mai kommenden Jahres werden. Der CSU-Politiker könnte so seinen Parteikollegen Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident beerben. Was will Weber aber anders machen? Was sind in seinen Augen die größten Herausforderungen für die Europäische Union in den kommenden Jahren? Und welche Rolle sollen die Staaten Mitteleuropas und darunter auch Tschechien in seiner Politik spielen? Darüber hat der Brüssel-Korrespondent des Tschechischen Rundfunks, Philipp Nerad, in einem Exklusivinterview mit dem gebürtigen Rottenburger gesprochen.
Heute am Mikrofon.
Für mich ist wichtig, dass wir Demokratie praktizieren, dass wir den Menschen eine Orientierung geben, welche Personen sind denn das, die dann später Verantwortung übernehmen wollen in Europa. Und dieser Demokratisierungsprozess ist für Brüssel, für die europäische Ebene von zentraler Bedeutung. Jetzt wird Europa wahrgenommen als Projekt, wo Eliten, wo Bürokraten entscheiden. Und ich möchte, dass Menschen entscheiden und gewählte Politiker dann anschließend entscheiden, dass die Menschen die Macht haben, den Kontinent Richtung zu geben.
Aber man kann auch sagen, dass Sie zu diesen Eliten auch gehören. Sie sind 14 Jahre MEP. Also wie möchten Sie Leute und ihre Parteigänger erzählen, dass Sie nicht zu dieser Elite gehören?
Ich bin Teil des Entscheidungsverfahrens und ich glaube auch, dass wir auf die letzten Jahre stolz sein dürfen. Wir haben die Wiedervereinigung Europas gut gemanagt. Ein Land wie die Tschechische Republik hat enorme Wohlstandsfortschritte gemacht, ist heute auf Augenhöhe mit Regionen wie Bayern in der wirtschaftlichen Entwicklung. Und wir haben beispielsweise auch in der Euro-Krise unseren Kontinent gut gemanagt. Also ich nehme mich da nicht raus. Ich glaube, wir haben viel erreicht und uns Europäern geht es heute besser als vor 15 und 20 Jahren. Das, glaube ich, kann man so sagen. Und deswegen nehme ich mir nicht raus, aber ich weiß auch, wo die Defizite sind. Und die möchte ich beherzt angehen. Es gibt kein Weiter-so. Es muss ein neues Kapitel geben. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir den Menschen die Macht geben, zu entscheiden, wie es auf dem Kontinent weitergeht. Gerade in der Tschechischen Republik ist viel Distanz zwischen den Bürgern und der europäischen Ebene da. Und die möchte ich überwinden.
Wie würden Sie sich von dem derzeitigen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker unterscheiden? Für ihn endet EU in vielen Hinsichten an der deutsch-tschechischen Grenze. Und er war in Prag nur einmal in seiner Periode. Was würden Sie als seine mögliche Nachfolger zum Beispiel gegenüber mitteleuropäischen Staaten anders tun?
Ich habe über den Erfolg Europas geredet und da hat Jean-Claude Juncker auch einen wesentlichen Anteil, gerade bei der Eurokrise oder auch wie wir jetzt den Brexit gemanagt haben in Europa. Das, glaube ich, hat er gut gemacht und auf dem möchte ich auch aufbauen. Allerdings, ich bin offensichtlicher Vertreter einer neuen Generation, die nächste Generation auf diesem Kontinent und die muss eine neue Idee haben, wie wir vorangehen. Und das heißt für mich vor allem Schluss mit der Debatte über erst- oder zweitklassige Europäer. Es gibt nur gemeinsames Europa. Es gibt kein Europa von Ost und West, von Nord und Süd, von Reich und Arm, klein und groß. Es gibt nur Europäer. Und entweder wir halten zusammen und definieren gemeinsam, wofür wir stehen, oder wir werden in einer globalisierten Welt mit China, mit Amerika, mit Russland keine Rolle mehr spielen als kleine Staaten. Und deswegen will ich diesen Kontinent zusammenhalten. Eine meiner Botschaften ist Demokratie und die zweite ist ein Brückenbauer. Ich möchte, dass der Kontinent im Gespräch beisammen bleibt.
Also Sie sind kein Befürworter des Europas zwei Geschwindigkeiten?
Ich glaube, dass das Europa der zwei Geschwindigkeiten nicht das ist, was wir anstreben dürfen. Europa muss versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich sage aber auch klar dazu, wenn es in Europa mittlerweile Kräfte gibt, wie beispielsweise Salvini, der beispielsweise bei den Geldfragen, bei der mittelfristigen Finanzplanung Europa in Geiselhaft nimmt, ganz Europa in Geiselhaft nimmt, dann muss es auch gelingen, bei einzelnen Themenfeldern vielleicht mal voranzugehen, auch wenn Einzelne sagen, ich verweigere mich kategorisch. Europa muss auch Lust haben auf Zukunft, auf Vorangehen. Aber es ist kein Ziel, das wir anstreben.
Gilt es auch, diese Verhältnis auch zu Mitteleuropa? Was ist eigentlich Ihre Beziehung zu Mitteleuropa, zu Tschechien und anderen Visegrad-Ländern?
Tschechien, Bayern, das ist der Kern Mitteleuropas. Ich darf es mal so formulieren, wo ich aufgewachsen bin, war die nächste Hauptstadt Europas, Prag, die ich kenne sozusagen, von der Entfernung her. Dann ist es Wien und dann erst Berlin, von den Hauptstädten her. Also insofern, ich lebe in einem mitteleuropäischen Raum. Ich genieße es, dort in einem offenen, freien Europa heute leben zu dürfen, wie wir das, glaube ich, alle heute genießen, dass wir freie Europäer sind, geeint auf diesem Kontinent. Und ich glaube, dass da auch am besten spürbar ist, was Europa ausmacht. Die Vielfalt, die Unterschiede, die da vorhanden sind. Europa ist vielfältig, ist lebendig, ist farbenfroh sozusagen in der Kultur, in der Frage des Essens und der Sprachen und so weiter. Aber wir spüren auch, wie viel wir Gemeinsamkeiten haben, was unsere Identität ausmacht als Europäer. Und das spürt man hier in unserem Raum in Mitteleuropa wie in einem Brennglas.
Also Sie würden also mehr nach Prag oder Bratislava reisen und mit hiesigen Politikern sprechen und ihnen zuhören?
Ich würde nicht sagen mehr, aber ich würde sagen gleichwertig. Es geht um ein gleichwertiges Ernstnehmen von allen Positionen auf diesem Kontinent. Und ich würde sogar sagen, dass die Erfahrungen, die eben die mittel- und osteuropäischen Staaten gemacht haben, viele Menschen, die auch geprägt sind nach wie vor von Totalitarismus, die das auch von ihren Eltern oder selbst noch erfahren haben, dass diese Erfahrung für uns was Wertvolles ist, dass das der Kontinent aufsaugen sollte und sich bewusst werden sollte. Und deswegen Respekt, zuhören, miteinander reden. Das gilt für Ost-West, aber auch für Nord-Süd in der Frage des Euros beispielsweise, der Wirtschaftsfragen. Zuhören, Verständnis füreinander haben, ist der einzige Weg, den wir in Europa gehen können.
Wird die Migration das Hauptthema der europäischen Wahlen sein? Wie würden Sie dieses Thema lösen? Unterstützen Sie zum Beispiel ein System von obligatorischen Migrationsquoten?
Die Migrationsfrage treibt den Kontinent seit 3 Jahren, seit 2015 massiv um und deswegen wird es auch im Europawahlkampf ein zentrales Thema sein. Und meine Grundbotschaft ist, die EVP ist bereit und in der Lage und willens, unsere europäische Außengrenze zu sichern. Das ist die Vorbedingung für alles. Wir müssen wissen, wer sich auf europäischem Boden befindet, wer hier sich aufhält und dafür braucht es einen engagierten und entschiedenen Grenzschutz. Der wird von Bojko Borisov beispielsweise in Bulgarien an der türkischen Grenze praktiziert. Dort sind die Flüchtlingszahlen auf ganz minimale Zahlen zurückgegangen. Wir sind also in der Lage, unseren Kontinent zu schützen, wenn wir den Willen dazu haben. Und meine Partei, die EVP, hat diesen Willen, diese Grenzen zu schützen. Und das Zweite ist dann, dass wir trotzdem hilfsbereit sein müssen für Menschen in Not, beispielsweise aus Syrien. Aber die Vorbedingung, ich wiederhole das, ist Grenzen sichern.
Aber Ihre Position zu Migrationsquoten, sind Sie zum Beispiel dafür, dass so eine Quote ein Teil des Dublin-System-Reforms sein sollte?
Bei dieser konkreten Frage unterstütze ich Sebastian Kurz. Er hat als amtierender Ratspräsident vorgeschlagen, neue Wege der Solidarität zu suchen. Wir wissen, dass das Thema sehr verhakt ist, dass das sehr schwierig zu diskutieren ist. Aber das Grundprinzip, dass wir alle einen Beitrag leisten, das Thema zu lösen, Frankreich, Finnland, Tschechien, Österreich, dass jeder einen Beitrag leisten muss. Dieses Prinzip sollte schon akzeptiert sein, dass jedes Land einen Beitrag leisten will. Den Art, wie man dann einen Beitrag leistet, da glaube ich, sollten wir in einem ersten Schritt den Mitgliedstaaten Freiheiten einräumen, wie das konkret gemacht werden kann. Aber ich bleibe dabei, jeder muss einen Beitrag leisten, jeder muss sich engagieren.
Also als möglicherweise Präsident der Europäischen Kommission würden Sie eine neue Reform der Dublin-System vorlegen?
Ich hoffe, dass es uns gelingt, jetzt noch in diesem Jahr unter österreichischer Präsidentschaft bei der Dublin-Reform Fortschritte zu erzielen. Wenn wir das Flüchtlingsthema nicht lösen, wenn nicht die Staats- und Regierungschefs, Babiš, Angela Merkel, Viktor Orban, wenn nicht die Staats- und Regierungschefs zum Konsens kommen, zumindest bei 80% der Themen, die am Tisch liegen, wenn wir da nicht einen Konsens bekommen, dann wird es die Extremisten auf diesem Kontinent stärken. Und das will ich nicht. Ich will den Menschen zeigen, dass Europa in der Lage ist, Probleme zu lösen, mit nationalen Positionen, wie die tschechische oder die deutsche Position, aber am Schluss in der Lage ist, Probleme zu lösen. Und da baue ich darauf, dass es in österreichischer Präsidentschaft gelingen wird.
Die Kommission von Jean-Claude Juncker tritt stark politisch auf. Sollte solche europäische Kommission sein, würden Sie diesen Kurs fortsetzen oder würden Sie ihn ändern?
Was machen wir in Europa? Wir entscheiden über unsere Bauern beispielsweise. Wir entscheiden, ob Glyphosat zugelassen wird oder nicht. Wir entscheiden über die Fragestellung, wie denn zukünftige Handelspolitik betrieben wird mit Amerika, mit Kanada, mit den Staaten auf der Welt. Wir regeln mittlerweile im inneren Sicherheitsbereich den Datenaustausch im Kampf gegen Verbrecher. Das heißt, Europa macht Politik, macht Alltagsgesetzgebung, die wir alle als Bürger ja einzuhalten haben. Und wenn dem so ist, muss auch die führende Institution in Europa, das ist die Kommission, auch politisch geführt werden. Wir sind Politiker, eben nicht Bürokraten oder ferne Eliten, sondern gewählte Politiker, von den Menschen mit Mandat ausgestattet. Und deswegen ja, der Weg hin zur politischen Kommission, den werde ich fortsetzen.
Ich habe gesagt, dass Sie auch der stellvertretende Vorsitzende der Bayerischen CSU sind. Wie sehen Sie die Entwicklung der tschechisch-bayerischen Beziehungen in den letzten Jahren?
In den letzten Jahren hat die bayerisch-tschechischen Beziehungen neue Blüte erfahren. Und das ist auch dank Horst Seehofer, der die letzten 10 Jahre Ministerpräsident des Freistaats Bayerns war und auch engagierter Premierminister aus der Tschechischen Republik, die praktischen Fragen in den Mittelpunkt gestellt haben, die Nachbarschaft in den Mittelpunkt gestellt haben und gesagt haben, es lasst uns einfach miteinander unseren Lebensraum entwickeln, wo wir gemeinsam leben. Und es hat sich toll entwickelt. Dazu kommt, dass die Tschechische Republik mittlerweile wirtschaftlich auf Augenhöhe unterwegs ist, dass der Boom der letzten 15, 20 Jahre in Tschechien dazu geführt hat, dass wir keine Arbeitslosigkeit faktisch haben in der Tschechischen Republik, dass sich Räume wie die großen Räume Prag und Pilsen sich hervorragend wirtschaftlich entwickelt haben und absolut vergleichbar sind mit Regionen wie Nürnberg oder Passau, wo auch wirtschaftliches gut ausschaut. Und deswegen, wir sind Partner, wir sind Nachbar und in vielen Bereichen sogar Freunde.
Sind die Fragen von historischem Unrecht zwischen Tschechen und Deutschen und die Debatte über Beneš-Dekrete in den tschechisch-deutschen beziehungsweise bayerischen Beziehungen gelöst oder werden Sie noch einen weiteren Schritt erwarten, der einen starken Strich dahinter machen wird?
Für mich steht im Mittelpunkt das Miteinander, das Alltag, des Lebens in einem gemeinsamen Raum. Europa wird immer geprägt sein durch unsere Geschichte, durch die leidvolle, aber auch durch die schönen Teile unserer Geschichte. Das wird uns immer prägen, aber es darf unsere heutige Welt nicht dominieren. Und deswegen möchte ich, dass wir partnerschaftlich zusammenarbeiten und schon auch uns bewusst machen, dass die regionale, nationale Identität wichtig ist. Aber wir auch verstehen müssen, dass wir in der Welt von morgen als Bayern, als Deutsche, selbst als Deutsche, aber auch als Tschechen, als Slowaken, als Ungarn keine Rolle spielen werden, wenn wir nicht zusammenhalten. Entweder wir verstehen, dass wir Europäer unsere Art zu leben, was uns ausmacht, was uns wichtig ist in der Gesellschaft, gemeinsam verteidigen, oder wir werden sie nicht erhalten können in der Welt von morgen, in der wir leben. Und was meine ich damit? Wenn wir über den European Way of Life reden, dann reden wir über Demokratie, dann reden wir über Rechtsstaatlichkeit, dann reden wir über freie Presse, über Religionsfreiheit, über die gleiche Behandlung von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft, über Grundprinzipien, die ich den European Way of Life nennen würde, weil sie in ganz Europa praktiziert werden. Und diese Frage, ob wir so weiterleben dürfen, die steht zur Debatte in den nächsten Jahrzehnten. Es geht um grundsätzliche Fragen, wenn wir über Europa reden, nicht um kleinteilige Regelungen, sondern um Grundsatzfragen, vielleicht sogar historische Fragen, die jetzt wieder vor uns stehen. Und da hoffe ich, dass wir Europäer aufstehen und unseren European Way of Life verteidigen.
Also diese Geschichtsfragen spielen Ihrer Meinung nach in Beziehungen zwischen beiden unseren Ländern keine Rolle mehr, oder? AfD zum Beispiel erörtert ab und zu die Benesch-Dekrete, Auflösung und so weiter.
Ich erlebe, dass die Menschen das Zusammenleben praktizieren, dass sie leben wollen in einem gemeinsamen Raum mit dem geschichtlichen Bewusstsein, das dahinter steht, das dazugehört. Und ich erlebe auch, dass gerade junge Menschen die Fragen ja stellen in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in ganz Europa, was bedeutet denn unsere Geschichte für uns? Das heißt, wir dürfen nie geschichtsvergessen sein. Wir müssen uns dieser Geschichte immer bewusst sein. Aber sie darf unseren Alltag nicht überschatten. Sie darf nicht belasten. Sie muss in die Zukunft führen. Wir müssen daraus lernen. Und das heißt, aus der nationalen Stärke heraus auch das Gefühl zu entwickeln, dass wir als Europäer zusammengehören.
Man spricht über Sie als einen möglichen Nachfolger von Horst Seehofer an der Spitze von CSU. Haben Sie diese Ambition und würden Sie diese Position anstreben, selbst wenn Sie der Präsident der Europäischen Kommission werden?
Die CSU hat jetzt nach 3 Wahlen jeweils Wahlergebnisse nicht erzielt, die wir erzielen wollten. Und deswegen müssen wir uns jetzt der Debatte stellen, wie wir als Partei wieder neue Attraktivität gewinnen. Wir haben vereinbart, dass wir das machen, nachdem in Bayern die Regierung sozusagen ins Amt gekommen ist und nachdem in Helsinki dann die EVP-Entscheidungen gefällt worden sind. Die beiden Termine wollen wir abwarten und dann wird es eine Debatte geben. Für meine Partei kann es kein Weiter so geben. Wir müssen überlegen, wie wir gerade in der Mitte der Bürgerschaft wieder neues Vertrauen gewinnen und attraktiv werden. Und der Debatte werden wir uns stellen. Und da gehören alle Themen auf den Tisch.
Ja, aber haben Sie diese Ambition, also die höchste Stelle von CSU überzunehmen?
Wir haben vereinbart, dass wir das diskutieren, wenn die Schritte abgeschlossen sind. Und an diesen Zeitplan werde ich mich auch halten.
Manfred Weber, den EVP-Spitzenkandidaten für die kommenden Europawahlen, hat Philipp Neddert vors Mikrofon gebeten. Wenn Sie noch nicht genug von uns haben, dann schauen Sie doch auch einmal auf unsere Seiten auf Facebook und Twitter. Dort finden Sie unsere interessantesten Beiträge und weitere aktuelle Informationen aus Tschechien. Vor dem Mikrofon verabschiedet sich Strachinja Butschan. Sie hörten Radio Prag, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks, auf Deutsch.